Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Elke Büdenbender. Juristin, Gewerkschafterin, vielfältig ehrenamtlich engagiert und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wir wiederholen ein Gespräch vom Dezember mit Deutschlands First Lady, wie viele sie nennen, eine Bezeichnung, die sie selbst aber gar nicht so gerne hört. Ich wollte am Anfang unseres Gespräches wissen, warum nicht?
Ja, das gibt der Rolle so einen Anstrich, so einen sehr glamourösen Anstrich, den ich, glaube ich, für mich nicht in Anspruch nehmen würde. Viele Menschen nutzen diesen Begriff, um das abzukürzen, weil Ehefrau des Bundespräsidenten klingt auch ein bisschen lang und betulich.
Sperrig.
Ja, sehr sperrig. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn die Leute das nutzen. Aber wie gesagt, es hat so einen Glamour-Anstrich für mich in meinen Ohren, den ich eigentlich so für mich nicht in Anspruch nehmen würde.
Über Rollenbilder und Rollenerwartungen, über Bildungswege und den Richterberuf, über ein Leben auf dem Präsentierteller und darüber, was sie bewegen will und was sie kann, reden wir mit Deutschlands First Lady, auch wenn sie es nicht mag, wenn man sie so nennt. Wir reden in der kommenden Stunde mit Elke Büdenbender. Sie haben in mehreren Interviews erzählt, dass Ihr Mann sich nicht zur Wahl gestellt hätte als Bundespräsident, wenn Sie Ihr Veto eingelegt hätten. Sie haben also erkennbar Ihr Ja-Wort gegeben.
Ja.
Haben Sie schon mal bereut?
Nein, also das kann ich wirklich sagen. Ich finde das, was ich jetzt mache, ungeheuer spannend. Davor war ich über 20 Jahre Richterin, was auch ganz großartig war oder ist auch noch. Aber ich finde das, was ich jetzt machen kann und tue, auch so vielfältig und umfangreich. Für mich ist das einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung, ein Lebensabschnitt, der spannend ist und mich sehr bereichert. Und ich den Eindruck habe, ich kann etwas von dem, was mich bewegt hat, von dem ich profitiert habe, was ich gut finde, kann ich weitergeben oder mich dafür einsetzen. Und das gefällt mir auch sehr gut.
Aber es ist ja schon so ein bisschen ein merkwürdiger Beruf, wenn man es überhaupt so nennen will. Natürlich ohne Bezahlung, natürlich ohne Rentenansprüche. Und im Grunde hat sich auch über die Jahrzehnte nicht viel verändert. In dem Moment, wo die Wahl stattgefunden hat, hat die Gatten hatten wir noch nicht, eine Menge aufzugeben, auch den eigenen Beruf.
Also gezwungen ist keine Frau. Ich kann mich natürlich nicht in meine Vorgängerin am Anfang unserer Republik hineinversetzen, aber das waren auch alles berufstätige Frauen, die dann, als ihre Männer dann jeweils Bundespräsidenten wurden, ja vorher auch ein intensives Berufsleben hatten. Gerade auch Elly Heuss-Knapp war Lehrerin, war aktive Politikerin, hat ihre Familie durch die Nazizeit gebracht. Ich glaube, diese Frauen haben das vermutlich, ähnlich wie ich auch jetzt, als Chance begriffen, nochmal etwas Neues zu tun und vielleicht auch etwas von den Ideen umzusetzen, die sie im Kopf hatten, die man in dem Beruf, den man ausübt, so nicht umsetzen kann.
Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass der Feministin in Ihnen, denn das sind Sie erklärtermaßen, das schon manchmal ein bisschen leid tut. Und es ist ja auch so, dass zumindest mal eine der Ladies, Veronika Carstens, hat ihren Beruf
als Ärztin weiter ausgeübt.
Beibehalten. Trotzdem haben Sie sich entschieden, Sie setzen aus als Richterin.
Ja, was für mich auch mitentscheidend war, war, dass ich mich beurlauben lassen konnte. Das heißt, dass ich meinen Beruf natürlich nicht aufgegeben habe. Für mich war entscheidend, dass ich diese Entscheidung natürlich auch mit meinem Mann besprochen habe, mit Freundinnen und Freunden besprochen habe, aber dass am Ende ich die Entscheidung treffe, wie alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die Weichenstellungen waren. Das ist jetzt nicht so eine Weichenstellung, wie zum Beispiel die Entscheidung, nach Erlernen eines Berufes nochmal auf eine Schule zu gehen, zu studieren, welches Studium nehme ich auf. Aber all diese Entscheidungen habe ich immer nach reiflicher Überlegung selbst getroffen. Deswegen war ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt über die Diskussion, aber habe was im Nachhinein schon nachvollziehen können, weil der Partner oder die Partnerin des oder der Bundespräsidenten hat natürlich dieses Amt nicht, sondern hat eine Rolle. Und ob ich die ausfülle oder nicht, das hängt schon ganz stark an der Person.
Hätte es sein können, sehr hypothetisch gefragt, dass der Beruf der Richterin, der Verwaltungsrichterin, sie in irgendeiner Situation auch in Schwierigkeiten hätte bringen können? Also, dass man sie anders betrachtet hätte in einer richterlichen Entscheidung als Gattin des Bundespräsidenten?
Also ich meine, die Situation ist jetzt nicht so. Deswegen kann ich nur vermuten, dass es vielleicht mehr Aufmerksamkeit gegeben hätte für das, was ich mache. Die Anonymität, unter der ich ja immer auch arbeiten konnte, wäre sicherlich weg gewesen. Und natürlich, ich als Verwaltungsrichterin habe ich zu entscheiden über Streitigkeiten, die der Bürger, die Bürgerin gegen den Staat oder staatliche Entscheidungen führt. Und das ist nochmal eine besondere Situation. Vielleicht ist da nochmal ein größeres Augenmerk drauf. Insbesondere natürlich alle, die wir Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter sind, sind befasst mit Asylverfahren, sind befasst mit Visaverfahren, sind befasst mit ausländerrechtlichen Verfahren, Schulverfahren. Entscheidungen, die in das Leben der Menschen enorm eingreifen können. Also wir bestätigen oder verwerfen natürlich nur in Anführungszeichen Verwaltungsentscheidungen, aber dennoch sind es schon Entscheidungen, die gerade auch von den Klägerinnen und Klägern als sehr einschneidend wahrgenommen werden. Ja, und vielleicht wäre es nicht mehr so einfach gewesen, das so straight und als Verwaltungsrichterin, die ich bin, durchzuführen, ohne dass ich so aufmerksam beobachtet werde.
Oder es im Hinterkopf gehabt hätten.
Also die Situation hatte ich nicht, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich meine immer, dass ich sehr, sehr fokussiert bin auf das, was ich mache und mir dann auch anderes sozusagen fernhalten kann.
War Ihnen bewusst, dass Sie schon mit dieser Entscheidung, Ihr Mann wird Bundespräsident, sehr in das Licht der Öffentlichkeit rücken? Also es ist schon ein bisschen ein Leben auf dem Präsentierteller jetzt.
Ja, wenn ich im Dienst bin sozusagen, wenn ich mal sagen darf, Dienst ist Dienst, dann ist es schon so. Da bin ich natürlich in der Öffentlichkeit und ja auch zu Recht. Ich meine, sonst darf man das nicht machen. Man spürt es oder erlebt es immer erst, wenn man drinsteckt in der Situation. Ich glaube, so richtig vorwegnehmen kann man das nicht. Aber das war mir ja schon klar, dass ich damit aus dem Schatten der Anonymität, wenn ich das mal so sagen darf, hervortrete. Obwohl unsere Gerichtsverhandlungen natürlich öffentlich sind, ist ja keine Frage, aber in der Regel interessieren sich die Betroffenen dafür. Das habe ich mir bewusst gemacht. Ich wusste, als ich die Entscheidung getroffen habe, dass das so sein wird. Anfühlen tut es sich dann immer schon mal anders. Aber ich muss auch dazu sagen, so privat, ich fahre immer noch S-Bahn, U-Bahn, Bus und das geht gut. Ich werde selten erkannt oder angesprochen. Also ehrlich gesagt fühle ich mich da völlig unbeobachtet. Ja, ich finde das ganz toll.
Sie mussten auf alle Fälle in die Aufgabe reinwachsen. Erinnern Sie sich an die eine oder andere Situation, wo Sie gesagt haben, oh, das war jetzt peinlich?
Ja, also am Anfang, glaube ich, habe ich mir schon als früher üblich Gedanken darüber gemacht, was ziehe ich an und wie sehe ich aus. Manchmal habe ich gedacht, nach einem Interview oder so, ach, da hättest du vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher sein können oder da hast du eine Gelegenheit verpasst, nochmal was rüberzubringen. Dass mir etwas wirklich peinlich ist, kann ich nicht sagen. Dazu trägt sicherlich bei, dass wir, und das muss ich mal sagen, durch die Menschen in dem Protokoll einfach ganz gut vorbereitet sind. Und das ist einfach viel mehr als nur, was man sich so vorstellt in dem Protokoll. Das ist Zeitmanagement, das ist Hinweis auf Besonderheiten. Das hilft mir sehr. Und im Übrigen muss ich sagen, fühlte ich mich durch meinen Beruf als Richterin auch eigentlich bestens vorbereitet. Das Protokoll ist für uns in der mündlichen Verhandlung ganz wichtig. Das hilft uns auch, die Verhandlungen gut durchzuführen. Und ich bin es gewohnt. Ich bin einfach.
Und auch unabhängig von Sympathie.
Ja, also
ich meine,
natürlich.
Sie müssen teilweise auch in Ihrem jetzigen Job Menschen die Hand schütteln oder mit großer Freundlichkeit begegnen, die Sie wahrscheinlich nicht unbedingt sympathisch finden. Das dürfte als Richterin genauso passiert sein.
Ohne Ansehen der Person entscheiden Richterinnen und Richter nach Recht und Gesetz.
Und das ist nicht immer einfach, auch in dem jetzigen Job nicht, denke ich.
Ach, ehrlich
gesagt. Muss man ja manchmal so hinterm Rücken die Finger kreuzen.
Also ehrlich gesagt, ganz, ganz überwältigend. Finde ich die Leute spannend, interessant, die haben auch was zu sagen. Nein, also das ist wie in meinem Beruf, ich bin da auch einfach diszipliniert,
sagt Ecke Bühnenbender.
Wie weiße Tücher schwimmt der Nebel durch die kalte Stadt. Er macht die Pflastersteine nass, die Straßen glänzen glatt. Aus meinem Hausflur fällt ein gelber Fetzenlicht. Der holt mir aus der Dunkelheit ein blasses Kindsgesicht. Ich denk, das Mädel kennst du doch, die ist kaum 13 Jahre und fliegt schon in die Dämmerung. Bataillon d'amour, Bataillon d'amour.
Bataillon d'amour von Silly, der Band um die charismatische Sängerin Tamara Danz, gegründet 1978 in Ost-Berlin. Unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur, die Juristin und Bundespräsidentin Gattin Elke Büdenbender, hat sich diesen Titel gewünscht. Von 1986 ist er. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Also ich finde Tamara Danz eine unglaublich starke Frau und die hat mich fasziniert, seit ich sie gehört habe. Ich finde, sie hat eine unglaublich großartige Stimme mit einer großen Bandbreite und Bataillon d'Amour nimmt einen ja mit auf eine Reise durch eine Liebesgeschichte mit allen Höhen und auch Tiefen. Der Sound ist so großartig. Irgendwie passt er zu den 80ern und zu meinem Leben damals auch. Ich glaube in erster Linie wegen der Stimme von Tamara Danz und wegen ihrer Person. Sie ist so stark.
1986, da haben Sie schon ein Jahr studiert.
Genau, genau, genau.
Ich unterstelle mal, Sie haben Frank-Walter Steinmeier da schon kennengelernt?
Nein, noch nicht.
Also ist es kein Lied des ersten gemeinsamen
nein,
Tanzes?
Nein. Also das hat nichts miteinander zu tun.
Aber Sie haben in der Tat Ihren Mann im Studium kennengelernt. Genau. Ist er Ihnen als erstes aufgefallen wegen seiner juristischen Expertise oder vielleicht auch, weil man in ersten Gesprächen, Smalltalk festgestellt hat, da gibt es schon Ähnlichkeiten, so von der Kinderstube, wo wir beide herkommen, nicht aus Akademikerfamilien, eher sich hart erkämpfen müssen, den Bildungsweg auch gehen zu können?
Nee, als ich ihn kennengelernt habe, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Ritter. Und meine Freundin und ich, wir haben gedacht, wir möchten den großen Professor Ritter noch mal erleben. Und er zog dann ein hört sich ein bisschen großartig an. Aber er kam dann mit seinen Mitarbeitern. Und da war mein Mann einer von diesen. Und er war so unglaublich freundlich, lächelte auch diese kleinen Zweitsemester oder Drittsemester waren wir, glaube ich, an. Da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen, weil ich fand gut aussehen natürlich, und aber auch so freundlich und so zugewandt.
Sie haben sich offenbar nicht getäuscht bei Ihrer
Nein.
Wahl.
Nein, habe ich nicht.
Kann man sagen, Frau Bühnenbender, dass Sie ein klassisches Produkt der Bildungsreformen der späten 60er und 70er Jahre sind?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass ich zu dieser Generation gehöre. Ich bin ja 62 geboren, der einfach enorme Möglichkeiten geboten wurden. Also meine Eltern waren sehr bildungsorientiert.
Obwohl sie aus kleineren Verhältnissen kamen?
Ja, sie haben Volksschulabschlüsse und dann jeweils eine Ausbildung gemacht. Aber für meine Eltern war Lernen einfach total wichtig. Das war der Job, den wir zu erledigen hatten. Wir mussten uns anstrengen. Aber so die Vorstellung, dass man vielleicht dann doch mal irgendwie zum Studium kommt, das war nicht fernlegend für sie, aber so nach dem Realschulabschluss haben sie mich doch ermuntert, eine Ausbildung zu machen. Ich war erst auf einer Hauptschule, dann noch auf einer Realschule. Wir waren ja immer geburtenstarken Jahrgänge. Wir waren 42 Kinder in der Grundschulklasse.
Wow.
Ging aber gut. Warum auch immer. Aber das war schon so, dass so gut wie alle meine Schulkollegen und Kolleginnen eine Ausbildung machen wollten.
Wie auch ihre Brüder.
Also ja,
sie waren
genau.
Das Mädchen der Familie.
Genau, ich war die Älteste.
Diejenige,
genau.
Die dann weitergegangen ist.
Ja, meine Brüder sind den Weg der beruflichen Außenfortbildung gegangen. Also beide sind heute in wirklich tollen Berufen tätig. Das ist eben auch das Besondere, finde ich, an unserer Ausbildungslandschaft, dass man nicht studieren muss, in Anführungszeichen, um einen guten Aufstieg zu machen im Beruf. Also sind meine Brüder auch gute Beispiele und ich finde, das wäre auch in Ordnung gewesen für mich. Aber ich bin einfach so wahnsinnig gerne auch zur Schule gegangen und ich glaube, das noch Wichtigere war, dass ich während meiner Berufsausbildung in einem Maschinenbaubetrieb zur Industriekauffrau habe ich dann über die Gewerkschaft, ich bin 79 eingetreten, junge Menschen kennengelernt, die diesen Weg gegangen sind. Und das fand ich ganz großartig. Habe mich dann schlau gemacht. Ich habe immer gefragt, wie kann es denn gehen? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann haben mich meine Eltern aber auch wirklich immer unterstützt und fanden das gut, dass ich danach dann aufs Kolleg gegangen bin. Und das war eine große Errungenschaft dieser Bildungsreform, dass wir dann BAföG hatten, also Bundesausbildungsförderung, auf Zuschussbasis. Das heißt, man musste das später nicht zurückzahlen. Das war wirklich toll. Aber die Initialzündung, das waren schon meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Gewerkschaft, die eben auch diesen Weg gegangen sind. Da bin ich auf die Idee gekommen. Denn man muss es ja auch wissen. Eltern und Kinder müssen wissen, was es alles gibt. Aber man kann sich ja auch immer noch mal neu orientieren oder weiter fortentwickeln. Es gibt wirklich ganz viele Wege. Und ich glaube, das hat angefangen, in den späten 60er, Anfang der 70er und ich habe davon ganz sicher profitiert.
Würden Sie denn sagen, dass der Schwung da ein bisschen verloren gegangen ist? Also diese Idee zu sagen, wir wollen A, dass viele Mädchen vor allen Dingen auch höhere Bildungsabschlüsse haben, aber wir wollen nicht nur das, sondern wir wollen auch breitere soziale Schichten erreichen. Und wenn man dann immer so hört, die Ergebnisse der Studien, Deutschland ist immer noch ein Land, wo es sehr stark darauf ankommt, aus welcher Familie ich komme, dann hat man das Gefühl, dieser Schwung ist ein bisschen verloren gegangen.
Ja, ich weiß nicht, ob der Schwung wirklich verloren gegangen ist oder ob vielleicht nicht mehr so viel darüber berichtet wird, wie intensiv sich auch Lehrerinnen und Lehrer einsetzen, wie viele Möglichkeiten es gibt, Unterstützung zu suchen, auch gerade für Eltern. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Beruflicher Erfolg, sei es nun, oder Bildungserfolg, sei es in der beruflichen Ausbildung oder auch für die Universität, ist nach wie vor eng gekoppelt an die soziale Herkunft. Und ja, wir versäumen es immer noch, wirklich alle Kinder mitzunehmen. Das muss jetzt gar nicht mit dem Einkommen zusammenhängen oder mit der Vorbildung der Eltern, also die aus Familien kommen, wo die Kinder eben nicht so gefördert werden, aus welchen Gründen auch immer, oder gefördert werden können. Wir verlieren da einfach zu viele Talente. Und das darf eigentlich nicht sein, dass der, wie in der PISA-Studie aufgeführt, ein ganz erheblicher Prozentsatz der 15-Jährigen nicht sinnerfassend lesen kann. Also das kann doch nicht sein.
Da merkt man richtig, Sie sind im Thema. Ja. Die Bildung liegt Ihnen wirklich sehr am Herzen.
Ja, weil ich finde, wer wird schon mit dem goldenen Löffel im Mund geboren.
Wie gesagt, gleich mehr dazu im Gespräch mit Elke Büdenbender. Aber erstmal hören wir nochmal gemeinsam einen weiteren Wunschtitel von Ihnen. Die Tänzerin von Ulla Meinecke. Das war 1983 ein Hit. Gibt es da eine Geschichte dazu?
Also für mich ist Ulla Meinecke eine wahnsinnig tolle Liedermacherin, Sängerin. Und die 80er waren für mich enorm prägend.
Also ich musikalisch prägend? Oder
ja, insgesamt? Musikalisch prägend auch, aber auch insgesamt. Ich habe 81 meine Ausbildung abgeschlossen, habe dann im Frühjahr 82 bin ich aufs Kolleg gegangen, habe da die dreijährige Ausbildung angefangen. Und im Ganzen war das eine aufregende Zeit. Ich habe auch immer noch in der Gewerkschaft mitgearbeitet. Ich war in der Schülervertretung. Naja, und wir hatten keine familiären Verpflichtungen.
Und das war Ihre Musik dazu?
Ja, das war, also Ulla Meinecke symbolisiert für mich so den Sound dieser Zeit, auch gerade was Frauen angeht. Ich bin viel rumgereist. Ich habe Freunde und Freundinnen kennengelernt aus der ganzen Republik. Wir sind tanzen gegangen, also wir haben uns auch sehr amüsiert. Ja, und diese Musik gehört für mich auch mit dazu, so dieses leicht sphärische, dieses Gefühl, wow, der Himmel steht einem offen und es geht alles. Also das ist für mich so ein bisschen mit diesem Lied verbunden.
Wir fliegen bald durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst, doch ihr Blick war wie durch Glas. Und ihre Sätze wie Torpedos, und jedes Lachen saß. Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt meine Liebe nur so um dich. Und immer triffst du mich.
Sie hören die Wiederholung eines Gespräches, das wir im Dezember geführt haben, mit Elke Büdenbender, der Frau an Frank-Walter Steinmeiers Seite. Wie jede Gattin eines Bundespräsidenten hat auch sie ehrenamtliche Aufgaben übernommen, die ihr aus biografischen Gründen wichtig sind. Bei Elke Büdenbender ist das die Bildung, vor allem die Mädchenbildung. Ich habe sie gefragt, was sie denkt, bewegen zu können.
Also ich glaube, ich kann Aufmerksamkeit auf bestimmte gute Projekte legen. Zum einen liegt mir ganz viel daran, dass wir es schaffen, wirklich alle Kinder mitzunehmen und keine und keinen zurücklassen. Da gibt es ganz tolle Schulprojekte, die wir besichtigt haben. Es gibt Organisationen, die sich darum kümmern. Es gibt natürlich vor allem ganz großartige Lehrerinnen und Lehrer, die sich für ihre Kinder einsetzen. Ich glaube, ich kann durch den Besuch von, jetzt nenne ich es mal so, guten Schulprojekten oder Initiativen, deren Schirmherrin ich auch bin, kann ich aufmerksam machen, wie es gut laufen kann und hoffe, dass ich das dann im Grunde genommen auf eine breitere Grundlage stellen kann. Ich kann, glaube ich, Menschen und Organisationen gut vernetzen, so dass wir wiederum darüber Menschen zusammenbringen, die sich zusammenschließen, voneinander profitieren. Mir liegt sehr viel an Inklusion in dem Sinne, dass wir es schaffen, auch Kinder, die es besonders schwer haben, vom Start weg mit einzubeziehen, sei es, dass sie die deutsche Sprache nicht können, sei es, dass sie vielleicht nicht die Eltern haben, die sie unterstützen können. Wir müssen es schaffen, auf welchem Weg auch immer, diese Kinder in eine gute Schulsituation zu bringen, ihnen einen Schulabschluss zu verschaffen, was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich entweder weitergehe, wenn ich möchte, in der Schulbildung, eine Berufsausbildung mache. Da gehe ich ja auch weiterhin zur Schule, in die Berufsschule nämlich. Das ist mir ein ganz starkes Anliegen, dass wir Eltern und auch Kindern klar machen können, wie wichtig das ist, und besonders gute Beispiele hervorheben, auch Lehrer, die sich besonders kümmern, indem wir Auszeichnungen machen, also dass Lehrerinnen und Lehrer, die sich für ihre Kinder einsetzen, das ist so mein Grundthema.
Jedenfalls sind Sie Herren über diverse Schirme.
Ja.
Sie müssen ganz einen Schirm
haben. Ja, so viel sind es nicht, aber
genau. Aber unter anderem sind Sie Schirmherrin von Klischeefrei.
Ja, ja.
Und das ist eine Initiative, wenn ich es richtig begriffen habe, wo es wirklich darum geht, dass Berufswahl unabhängig von Geschlecht sein sollte. Das heißt aber auch, es geht nicht nur darum, Mädchen in sogenannte oder auch Männerberufe zu bekommen, sondern vielleicht auch umgekehrt.
Genau.
Also mehr Männer, die Erzieher werden.
Ja, ich finde nämlich, dass uns zum Beispiel in den Grundschulen Vorbilder für Jungen fehlen, dass wir unbedingt Erzieher brauchen, dass auch Altenpfleger benötigt werden, weil ich denke, Männer sind auch fürsorglich. Männer können ganz toll auch in der Pflege arbeiten, und das ist mir ein großes Anliegen, dass auch Männer ihr Spektrum erweitern. Aber natürlich, ich bin nun mal eine Frau und habe Erfahrungen gemacht, und ich bin natürlich vor allem setze ich mich dafür ein, dass Mädchen sich trauen, auch abseits von Klischees Berufe zu erlernen. Und in dem Zusammenhang ist mir natürlich wichtig, dass das große, sagen wir mal, Thema in der Berufswelt heute, die Digitalisierung, dass das nicht an uns Frauen vorbeigeht. Da habe ich Befürchtungen, dass das passiert, und da möchte ich mich ganz stark engagieren, um Mädchen in die Naturwissenschaften reinzubringen, Mathematik, Digitalisierung, Programmierung, Entwicklung von Algorithmen, die über kurz oder lang ganz wichtig werden, wo Frauen im Moment kaum beteiligt sind. Und was kann dabei rauskommen, wenn Frauen bei etwas nicht beteiligt sind? Das kann doch nicht gut werden. Mir ist es da ganz wichtig, auch Mädchen zu stärken. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Es gibt die Überlegung, ob man ab der 5. Klasse bis zur 8. beispielsweise in diesen naturwissenschaftlichen Fächern Mädchen und Jungen wieder trennt. Ja, das ist für die Schulen natürlich ein organisatorisches Problem.
Nein, nicht nur das, sondern auch vom Ansatz her.
Ja,
weil man dann sozusagen die schwächere und die stärkere Gruppe hat.
Weiß ich gar nicht. Nee, das glaube ich nicht. Mädchen sind genauso stark in Mathe wie
Jungs. Aber wenn man sie trennt, dann tut man es doch. Und so würde es ja auch rüberkommen, weil man glaubt, sie empfinden sich als die Schwächeren und trauen sich nicht.
Das ist jetzt interessant. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Weil ich dachte nämlich immer, wir müssen die Mädchen dazu ermuntern, wirklich nicht den Jungen vermeintlich Jungsfeld dazu überlassen. Und vielleicht ist das ganz gut, wenn Mädchen dann müsste man mit Pädagoginnen und Pädagogen besprechen. Ich weiß aus meiner Arbeit als Verwaltungsrichterin, die auch mit Schulrecht zu tun hatte, dass da ganz viele Meinungen gibt. Für mich ist eher so, steht die Idee im Vordergrund, da Mädchen nicht in der Sache zu fördern, weil ich wirklich denke, da gibt es keine geschlechtsspezifischen Begabungen, sondern da gibt es Begabungen, die sind aber auf beide verteilt, auf beide Geschlechter, sondern eher die Möglichkeit zu geben, Mädchen, die vielleicht zurückhaltender sind, natürlich gibt es auch Jungen, die zurückhaltender sind, aber meine Erfahrung ist eben, dass es in den Fächern eher die Mädchen sind, die Mädchen zu ermuntern. So, wir machen das jetzt.
Braucht man eigentlich, das ist ja auch immer so eine, fast schon eine Glaubensfrage, eine Quote? Denn das eine ist ja zu befähigen, also zu schieben,
ja,
und das
zu ermutigen,
andere ist zu ziehen. Das heißt, auf der anderen Seite der Arbeitgeber oder auch der Professoren, der Lehrer und so weiter, die Mädchen auch aufsuchen, ja, vielleicht zu müssen mit einer Quote, indem man eben von vornherein sagt, wir wollen einen gewissen festgelegten Anteil von Mädels in den MINT, also in naturwissenschaftlichen Fächern haben. Wir wollen einen gewissen Anteil von Frauen in Führungspositionen haben, nicht nur in den Aufsichtsräten von Unternehmen und so weiter.
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal aufs Parlament geht, wo wir ja wieder zurückgegangen sind mit dem Frauenanteil, dass überhaupt 30% sind es jetzt etwa, fast 30%, überhaupt so viele Frauen drin sind, verdanken wir den Parteien, die sich eine Quote gegeben haben. Das wirkt. Und im öffentlichen Dienst gibt es auch Quoten, die auch gewirkt haben, dazu geführt haben, dass natürlich gleich gut qualifizierte Frauen einfach reinkommen.
Hätten Sie das auch vor 30 Jahren schon so gesagt? Also Sie hätten natürlich darauf bestanden, dass Sie keine Quotenjuristin, Quotenrichterin.
Ich meine ja immer, wir haben, ja, wenn nicht sogar jahrhundertelang, eine Männerquote gehabt.
Ich meine, wenn man jünger ist.
Also für mich ist es kein abwertendes Wort, denn die Frauen sind natürlich gleich qualifiziert. Also wie war es, der Hans holt den Hans oder der Thomas den Thomas und nicht die Grete oder die Marion? Das ist einfach so. Es gibt genügend Frauen, die in die Vorstände könnten, da gibt es ja noch keine Quote. Im Aufsichtsrat, kaum war die Quote da, wurde sie erfüllt. Siehe da, es gibt die Frauen. Und Mann, in dem Fall Mann, muss dann auch mal über den eigenen Horizont hinausblicken. Und es gibt ja auch Männer, die das tun. Aber die Quote hilft. Da, wo sie ist, hilft sie.
Elke Bühnenbender bei uns zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Anders als ihre Vorgängerin Daniela Schad, Partnerin von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, sind Sie, Elke Bühnenbender, mit dem Mann an Ihrer Seite verheiratet.
Jo.
Aber Sie haben seinen Namen Steinmeier nicht angenommen. Was will uns das sagen? Will uns das was sagen?
Ja, also ich habe immer so die These vertreten, dass das nicht sein muss, dass die Ehepartner Namensgleichheit haben. Es gibt in Europa so viele andere Beispiele. Und als wir geheiratet haben, Ende Dezember 1995, da habe ich mich entschieden dazu, meinen Namen zu behalten. Ich war ja nun auch schon 33 und ja, das haben wir dann einfach so gemacht. Das hat nichts, also das sagt nichts über unsere Verbundenheit aus, die wir
Nein,
haben.
Aber vielleicht was über den Zeitgeist. Ne? Frau hat das ja schon ganz gerne in den 80ern, 90ern so gemacht, so als Signal.
Ja, sicher. Also
er hätte sich ja auch Bühnenbender nennen können.
Also es kam für uns beide einfach nicht in Betracht, zu dem Zeitpunkt unseren Namen aufzugeben. Ich habe ja mal gesagt, irgendwann, weil unsere Tochter hatte interessanterweise, als sie kleiner war, Probleme damit.
Wie heißt sie denn?
Sie heißt wie mein Mann und sie fand das irgendwie nicht so toll. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so jetzt schenke ich meinem Mann in Anführungszeichen, dass ich seinen Namen annehme. Und dann wurde er Außenminister, oh, das sieht aber jetzt total blöd aus. Und dann habe ich es.
Wieso blöd?
Dann hänge ich mir Federn an oder was ich mir gar nicht selbst erarbeitet habe. Und ich fand es einfach dann schräg. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist durch und jetzt bleibt es so.
Aber es ist interessant mit den Kindern, das habe ich auch erlebt,
ja,
dass die das gar nicht komisch finden.
Nee. Ich habe zum Beispiel auch immer die Geburtsurkunde mitgehabt, weil ich dachte immer, naja, wer weiß, es war damals ja noch nicht so üblich. Wenn ich mich recht entsinne, aber da kann ich mich auch täuschen, waren wir der erste Jahrgang, in Anführungszeichen, wo beide Partner ihren Namen behalten konnten und der Familienname wurde erst festgelegt bei der Geburt des ersten Kindes. Der Ehename war anders, aber der Familienname hatte dann eben, in dem Fall war das der Name Steinmeier. Ja, also das war schon in der Zeit für die Kinder, die kannte um sich rum fast nur Familien, wo die alle gleich hießen, die fand es komisch. Gut, dann irgendwann ist sie groß genug.
Wir kommen an einem Thema nicht vorbei, wenn man sich mit Ihnen unterhält, Frau Bühnenbender. Das ist das berühmte Thema Nierenspende. Mhm. Denn das hat, glaube ich, die Republik schon bewegt, weil es nicht nur der Außenminister war, der seiner Frau eine Niere gespendet hat, lebend Spende. geleistet hat, sondern weil es natürlich irgendwie auch einen Ausdruck von schon einer unglaublichen Verbindung und Verbundenheit war, dann er ist ja damit auch ein Risiko eingegangen, ja. Auch ein gesundheitliches
für sich. Ja, ja.
Das, ist das heute eigentlich noch Thema bei Ihnen immer mal wieder?
Nein, es ist einfach so. Und ehrlich gesagt habe ich von Anfang an das Gefühl gehabt, das gehört jetzt zu mir. Und erfreulicherweise läuft das auch alles wirklich sehr gut. Wir sind nie so damit nach vorne gegangen, außer bei dem Versuch, das Transplantationsgesetz zu ändern, aber dann eben auch nicht mit unserer persönlichen Geschichte, weil ich eben auch weiß, dass es andere Geschichten gibt. Und das tut mir entsetzlich leid, wenn Menschen so etwas auf sich nehmen und es geht dann doch nicht so.
Also wir haben Was meinen Sie mit einer anderen Geschichte?
Ja, dass Menschen eine Niere transplantiert bekommen und nach 1-2 Jahren gibt es Abstoßungsreaktionen, die dazu führen, dass die Niere dann wieder rausgeholt werden muss. Das sind, also finde ich, ganz traurige Geschichten. Deswegen, ehrlich gesagt, betrachte ich das als riesiges Geschenk des Lebens. Wir sind beide, ich glaube, mein Mann und ich, sehr, sehr dankbar dafür, dass es geklappt hat, dass es ging. Ist ja auch nicht immer der Fall.
9 Jahre her, also kann man davon ausgehen, dass da keine Abstoßungsreaktion
Das weiß kommt. Man nie, aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Wir sind einfach riesig dankbar, dass das überhaupt möglich war. Wir sind total dankbar für die medizinische Versorgung in unserem Land, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin auch ganz dankbar, dass wir das machen konnten und dass unser Krankenversicherungssystem so ist, wie es ist. Also, dass wir so eine solidarische Versicherung haben. Ich bin da so dankbar für. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist einfach ein Lebensgeschenk.
Die Rollenverteilung zwischen Ihnen und Ihrem Mann, glaube ich, nachdem, wie ich Ihnen jetzt hier zuhöre, beruht sehr stark auf Augenhöhe, Gleichberechtigung. Ja, ja. So, da gibt es keine Hierarchie. Hat sich diese Rollenaufteilung, das Rollenverständnis über das Amt Ihres Mannes als Bundespräsident nochmal verändert oder hat sich was verschoben, vielleicht auch in der Art des Zusammenlebens?
Nee, für uns beide, man muss ja ganz klar sagen, mein Mann ist gewählt, hat das Amt. Und er ist der Amtsinhaber und ich habe eine Rolle. Das hat natürlich nach außen, Hierarchie weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, weil man das einfach nicht so richtig vergleichen kann. Also er ist der Amtsinhaber, er ist der Bundespräsident dieses Landes, der Staatsoberhaupt und ich begleite diese Reise oder diese Arbeit sozusagen.
Aber viel mehr als früher, ne? Als Außenminister
war er
auch also viel unterwegs.
Das Schöne ist, wir verbringen sehr viel mehr Zeit miteinander. Aber für uns in unserer Beziehung hat das nichts geändert. Wir betrachten uns nach wie vor natürlich als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner. Also das hat wirklich nichts geändert. Da sind wir einfach auch zu lange schon miteinander zusammen und wissen auch, schätzen auch zu sehr, was wir gegenseitig geleistet haben.
Sie versuchen ja ein Paar zu sein, was sehr offen sich der Bevölkerung gegenüber zeigt, bürgernah ist, glaube ich, da das Wort, was man immer benutzt, ein Paar zum Anfassen. Es gibt viele Situationen, die Sie auch gezielt aufsuchen, durch die Bundesländer reisend und Ähnliches, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Sie laden ein ins Schloss Bellevue, den Amtssitz des Bundespräsidenten. Ist das eher zum Zuhören? Ist das eher der Versuch, eine gemeinsame Sprache auch mit anderen Menschen, die jetzt nicht so in der politischen Blase sich bewegen, zu finden?
Mein Mann ist ja sehr stark, also ich glaube auch, man kann sagen, dass ich finde schon, dass er auch ein Bürgerpräsident ist. Er ist ja, hat ja von Anfang an in seiner Amtszeit das Thema Demokratie und Gefährdung Demokratie gesehen und ganz aktiv aufgegriffen und da die unterschiedlichsten Beteiligungsformate für Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Das ist einmal dazu, um den Leuten natürlich zuzuhören, zu sagen, ich komme, ich will hören, was euch umtreibt. Was ist wichtig für euch? Was müssen wir vielleicht anders machen? Aber was bedeutet auch für mich als Bundespräsident, als Amtsinhaber Demokratie? Was verstehe ich darunter und wie kann ich das vermitteln? Für mich würde ich in Anspruch nehmen, dass ich intensiv zuhöre, gerade jetzt auch bezogen auf die Themen, die ich mir aufs Tableau geschrieben habe, Bildung, Bildungsgerechtigkeit. Ich sehe mich auch ein Stück weit als Botschafter für die berufliche Aus- und Weiterbildung, weil ich das auch sehr wichtig finde. Da höre ich ganz intensiv zu und versuche Menschen zu vernetzen und da vielleicht auch, auch Menschen, die etwas zu entscheiden haben, Parlamentarier damit einzubeziehen und also sie aufmerksam zu machen, um vielleicht, wenn ich es nötig finde, Gesetze zu ändern. Aber das kann ich natürlich nur durch Öffentlichkeitsarbeit, dadurch, dass Sie mir zuhören, anstoßen.
Schloss Bellevue dient durchaus als Begegnungsort, auch der Garten, der Park. Aber leben kann man da nicht, ne?
Nee, also ich würde da auch nicht leben wollen. Herr Herzog, Bundespräsident Herzog hat dort gelebt. Aber ich glaube, das ist das ja richtig auf dem Präsentierteller. Sieht auch sehr schön aus, wie ich finde. Nee, der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin lebt mit Familie in der Residenz.
Ecke Bühnenbender, Sie sind ja seit vielen Jahren in der SPD. Jetzt gibt es ja nicht wenige Gattinnen von Aktivpolitikern, die justamente, wenn die aus der aktiven Politik ausscheiden, selber ins operative Geschehen einsteigen. War das je etwas, was Sie im Kopf hatten? Ist das etwas, was Sie im Kopf haben?
Nein, ich habe intensiv in der Gewerkschaft mitgearbeitet, als ich die Ausbildung gemacht habe in der Universität. War ich in der Fachschaft und auf dem Kolleg vorher war ich in der Schülervertretung. Aber das war nie mein Plan. Mein Plan war es dann, mein Jurastudium gut zu machen, so gut zu machen, dass ich meinen, ja, ich kann sagen, Traumberuf Richterin ergreifen kann. Am Anfang ist das unglaublich anstrengend und viel. Also es wird mir jeder Kollege, jede Kollegin bestätigen können, sodass wenig bleibt. Dann war unsere Tochter da und ich habe das große Geschenk empfangen und war auch mit ihr dann zu Hause und habe dann die Arbeitszeit reduziert. Das hört sich klassisch an, ist es ja wahrscheinlich auch, aber ich habe es als ganz großes Geschenk empfunden, muss ich sagen, weiterarbeiten zu können, in meinem Beruf sein zu können und eng mit unserer Tochter zusammen sein zu können. Aber Politik in dem Sinne, dass ich ein Amt anstrebe im Parlament oder so, das war nie auf meinem Schirm. Ich bin dann hier in Berlin irgendwann in den Richterrat gegangen. Also eher so diese Selbstverwaltung. Das war immer klasse, hat Spaß gemacht, ganz konkret arbeiten. Das ist so das gewesen, was ich fast durchgehend gemacht habe.
Und dahin wollen Sie im Zweifel in ein paar Jahren
X genau.
Auch wieder zurück.
Ja.
Elke Büdenbender in einem Gespräch, das wir Ende letzten Jahres geführt haben.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.